Herzlich willkommen beim Podcast der Wunderbar, eurem Café für interdisziplinäre Zukunftsforschung, fresh und direkt, mitten in Leipzig. Gemeinsam erschaffen wir hier einen Raum, in dem sich spontan und unkompliziert über die Zukunft nachdenken lässt. Ein Raum für Wissende und Fragende, für Gestalter und Macher, für Denker und Querdenker und für alle, die an Zukunftsthemen Spaß und Freude haben. In der heutigen Podcast-Folge haben wir die zwei inspirierenden Gründer Alex und Nico von Simple Club bei uns zu Besuch.
Genau, wir sind Alex und Nico und wir haben Simple Club gegründet. Das ist inzwischen die reichweitenstärkste Lern-App für Schüler und Studenten in Deutschland.
Wir erfahren einiges über die Anfänge von Simple Club.
Ganz offen gesagt, wir haben gedacht, wir machen jetzt YouTube-Videos und verdienen damit Geld. Wir haben dann die Videos hochgeladen, echt scheiße viel Arbeit reingesteckt, super lange. Wir haben nach 6 Monaten eine YouTube-Abrechnung bekommen und da standen $10 drauf. Nach 6 Monaten Arbeit.
Sprechen über die Herausforderungen des Wachstums.
Aktuell haben wir 1 Million Nutzer jeden Monat. Teilweise auch mehr, 1,5 bis 2 in Klausurphasen wie Abi oder sowas. Wir haben jetzt über 350 Millionen Videoaufrufe, wenn man alle Videos zusammenzählt.
Und reden natürlich viel über Alex und Nikos Lieblingsthema, das Lernen. Und außerdem erfahren wir, wie man ein 25-köpfiges Unternehmen komplett remote organisieren kann.
Wir sind inzwischen komplett remote, das heißt, wir haben gar kein Büro mehr. Wir sitzen gerade alle verteilt irgendwo. Das funktioniert tatsächlich und das ist am Anfang immer so eine Erfolgsstory, die man hört und dann hört sich alles so an, als wäre alles super, ne? Aber es ist natürlich ein super langer Prozess gewesen.
Von wo aus auch immer ihr uns zuhört, ob beim Wäschewaschen, beim Joggen oder auf der Autofahrt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und hoffen, euch auch bald einmal als Gast hier in der Wunderbar begrüßen zu können.
Heute zu Besuch sind zwei attraktive Jungs. Die Jungs von Simple Club. Vielleicht könnt ihr euch selbst mal kurz introducen, vorstellen, wer ihr seid.
Genau, wir sind Alex und Nico und wir haben Simple Club gegründet. Das ist inzwischen die reichweitenstärkste Lern-App für Schüler und Studenten in Deutschland. Und wir beide haben angefangen, als wir noch selbst in der 11. Klasse waren, weil wir irgendwie festgestellt haben, hey, jeder hat Probleme in Mathe, also das war jetzt nicht die krasse Erkenntnis, aber wir haben gemerkt, es gab irgendwie keine coole, einfache Lösung. Dann haben wir damals angefangen, die coolsten Mathe-Videos Deutschlands zu produzieren. Hört sich heute immer noch nicht so cool an, aber haben aus dieser Idee dann jetzt in den letzten 7 Jahren eine Lern-App aufgebaut, haben fast alle Schulfächer dabei, auch für Azubis, auch für Studenten und wollen jetzt auch die nächsten Jahre das Ganze nach Europa expandieren.
Ich muss gestehen, ich habe vorhin auch viele Sachen mir nochmal angeguckt oder auch Simple Club mir die Seite mal gecheckt. Vielleicht fangen wir mal damit an, wo wir heute sind oder ihr heute seid. Also gigantische Zahlen von Aufrufen, YouTube-Videos, Abonnenten mittlerweile, noch eine App, ein Lizenzmodell wahrscheinlich dahinter. Könnt ihr mir mal bitte diese Zahlen einfach nur noch mal kurz zusammenfassen, was das für eine Tragweite angenommen hat?
Ja, gerne. Oh, das ist super, ne? Das ist voll die Steilvorlage. Genau, also aktuell haben wir 1 Million Nutzer jeden Monat, teilweise auch mehr, 1,5 bis 2 in Klausurphasen wie Abi oder sowas. Wir haben jetzt über 350 Millionen Videoaufrufe, wenn man alle Videos zusammenzählt. Was für eine Zahl kann man noch nennen? Wir haben jetzt 12 Kanäle, also 12 Fächer tatsächlich. Wir produzieren noch Latein im Hintergrund und gehen jetzt seit Anfang des Jahres auch in die Richtung Azubis, wo wir Ausbildungsinhalte machen. Und da zahlen die Firmen praktisch für den Zugang zu unserer App für jeden Azubi einzeln. Und da machen wir eben jetzt die nächsten Jahre auch noch alle möglichen Ausbildungsberufe.
Das ist sozusagen heute. Und wenn man jetzt zurück an den Anfang springt, wo alles losging, kann ich mir so vorstellen, dass ihr gerade selbst irgendwie damit beschäftigt wart und in eurer Freizeit irgendwie einen YouTube-Kanal gestartet habt und die ersten Filme aufgenommen habt und das lief dann irgendwie und ihr hattet die Idee, das weiterzuentwickeln oder wusstet ihr schon immer, ihr macht jetzt ein Business draus?
Das ist eine lustige Story. Also wir haben damals angefangen, ganz offen gesagt, wir haben gedacht, wir machen jetzt YouTube-Videos und verdienen damit Geld. Also wir hatten jetzt irgendwie nicht das Ziel, ein Unternehmen zu gründen. Das war uns auch damals gar nicht bewusst, dass das Konstrukt, in dem man quasi das Projekt macht, eigentlich ein Unternehmen ist. Also das war jetzt nicht so das Goal. Wir haben dann die Videos hochgeladen, echt scheiße viel Arbeit reingesteckt, super lange. Wir haben allen erzählt, unseren Eltern erzählt, hey, das geht jetzt voll durch die Decke, das geht richtig ab. Unsere Freunde haben uns ein bisschen dafür belächelt natürlich. Kannst dir vorstellen, in der 11. Klasse gehst du hin und sagst, ey, ich mache jetzt Mathe-Videos. Ist halb so cool. Auf jeden Fall war das echt scheiße viel Arbeit. Und irgendwann, das ist die Story, die hört sich so geskriptet an, aber wirklich so. Wir haben nach 6 Monaten eine YouTube-Abrechnung bekommen und da standen $10 drauf. nach 6 Monaten Arbeit. Und das war für uns halt voll der Schlag ins Gesicht, weil wir gedacht haben, das wird jetzt big, wir holen uns einen Ferrari und alles läuft. aber das war ein wichtiger Punkt in der ganzen Story, weil in den 6 Monaten was anderes passiert ist. In den 6 Monaten haben wir die Videos hochgeladen und nach ein paar Wochen haben halt nicht mehr unsere Eltern kommentiert, sondern irgendwann fremde Leute. Und die haben halt irgendwann geschrieben, hey Jungs, danke, ich verstehe Mathe. Oder hey Jungs, danke, ich schreibe plötzlich eine 1 in Mathe. Und die Geschichten wurden immer krasser. Und irgendwann hat uns ein Blinder geschrieben, hey Jungs, danke, dass ihr die Videos macht. Ich höre mir die an und ich habe wieder richtig Bock auf Mathe. Danke, dass es euch gibt. Und das war krass für uns, weil wir gemerkt haben, ey, 6 Monate Arbeit für kein Geld, aber 6 Monate Arbeit und wir schaffen irgendwie einen Wert. Und das hat bei uns so diese Motivation komplett gedreht, weg von Geld zu, hey, wir machen was mit Sinn. Und das war dann der Grund, warum wir letztendlich weitergemacht haben.
Und darf ich nochmal fragen, wie lange das jetzt her ist?
Das ist insgesamt 7 Jahre her oder 8 fast. Wir haben damals angefangen in der Schule und dann irgendwann 2015 die GmbH gegründet. Und das ist eigentlich auch eine witzige Sache, weil wir wirklich am Anfang, wie Nico gesagt hat, gar keine Ahnung hatten, dass es mal ein Unternehmen wird oder geschweige denn, dass wir mal Mitarbeiter einstellen. Und dann ab 2015, als wir dann auch die GmbH gegründet haben, hat sich für uns wie so ein Schalter umgelegt, weil dann wussten wir, okay, es wird ernst, wir müssen die ersten Leute einstellen. Und die Zahl habe ich vorhin noch vergessen, wir haben jetzt inzwischen 25 feste Mitarbeiter und darüber hinaus noch so 10 bis 15 Freelancer. Und das ganze Team wird jetzt über die nächste Zeit und die nächsten Jahre noch größer, gerade wenn wir dann nächstes Jahr international gehen wollen.
Und diese Sache Mitarbeiter anstellen ist ja sowas, was Leute, die eine Firma aufbauen, durchaus erstmal lernen müssen. Ich musste das auch irgendwann selbst mal lernen, vom ersten Angestellten bis zum ersten Azubi, bis hin zu größere Strukturen, damit umzugehen. Ging das bei euch irgendwie über die Jahre eher langsam oder brauchtet ihr auf einmal 10 Leute und die waren dann da? Wie hat sich das über die 7 Jahre entwickelt, dass ihr so viele Leute irgendwie in eure Firma unter Lohn und Brot stellen könnt?
Das war auf jeden Fall also ein fließender Prozess. Das war jetzt nicht so, dass wir direkt am Anfang super viele eingestellt haben. Und am Anfang haben wir auch einfach Leute aus dem Freundeskreis genommen, weil klar, du fängst jetzt gerade an zu studieren, brauchst jetzt Mitarbeiter, da kennst du ja auch niemanden, hast auch kein Netzwerk. Und dann war es eigentlich teilweise sogar ein Hoch und Runter. Wir hatten vor ein paar Jahren eine ziemlich heftige Zeit mit Simple Club, wo wir auch einmal das Team um die Hälfte reduzieren mussten. Und jetzt sind wir wieder eben an dem Punkt, wo wir eben die knapp 25 haben.
Könnt ihr mir eure Geschäftsmodelle nochmal grob erklären? Also es gibt sozusagen so eine Produktionsstrecke wahrscheinlich, die erstmal den Content erarbeitet, die Inhalte aufschreibt, recherchiert, das irgendwie pädagogisch ja auch zusammenskriptet, dass das Sinn ergibt. Dann muss das gedreht werden, geschnitten werden, wird eine Pipeline sein wahrscheinlich. Und dann gibt es ja mittlerweile auch eine App, habe ich zum Beispiel gesehen. Also wie kann man euer Unternehmen da vielleicht besser greifen? Ihr seid ja eigentlich weder jetzt eine klassische Filmproduktion, noch seid ihr, naja, eine App-Bude. Kann man es fassen? Oder wie fasst ihr das für euch? Sagt ihr Medienunternehmen mit Extras?
Mit gewissen Extras.
Mit Plus.
Genau, was ganz wichtig ist, ist, dass wir uns gewandelt haben. Deswegen ist es auch so schwer, wahrscheinlich durch die Story herauszuhören, was wir inzwischen sind. Damals waren wir wirklich Videoproduzenten für Lernvideos. Seit 3 Jahren sind wir aber wirklich ein Tech-Unternehmen. Wir haben jetzt ganz neue Entwickler eingestellt, jetzt inzwischen 7 Entwickler im Team und wir sind tatsächlich eine App-Bude, so, wenn du das so nennen willst, aber mit dem Unterschied, dass der ganze Content, den wir bei uns haben, so ähnlich wie bei Netflix Originals sind, die wir selbst produzieren. Also so kann man das ziemlich gut vergleichen mit dem Geschäftsmodell auch. Das heißt, wir haben die App an sich kostenlos und die App ist auch unser Kerngeschäft. Also alle Sachen auf YouTube, Facebook, Instagram, whatever, das ist halt Marketing natürlich, ne? Aber die App ist der Kern. Und dort kannst du dir kostenlos die App runterladen und dann upgraden auf Simple Club Unlimited. Und das ist praktisch unser Premium-Abo, wodurch wir uns auch finanzieren. Und mit dem Premium-Abo bekommst du dann neben den ganzen Videos noch Übungsaufgaben, interaktiv mit Lösungen, Zusammenfassungen, Lernpläne, die automatisiert erstellt werden. Das ist also ziemlich cool. Und zu der anderen Frage, wie das im Hintergrund aussieht. Wir haben jetzt inzwischen 5 Departments. Das größte ist das Education Department. Da ist genau so eine Pipeline, wie du sie gerade genannt hast. Der Prozess ist auch inzwischen hochskaliert auf teilweise 100 Videos, die wir im Monat produzieren. Also wirklich sehr viel Output. Und daneben haben wir dann noch die anderen Departments, Development, Marketing, Sales und dann eben auch noch Customer Service.
Wir hatten vor uns einen Tonassistenten auch dabei, der unbedingt nochmal Danke sagen wollte, weil er sein Bio-Abi geschafft hat. Ja, durch euch. Und so ein paar Kommentare, Erfolgsstories habe ich da ja auch schon gesehen. ich bin leider jetzt schon Anfang 30 und konnte das damals ja noch nicht wahrnehmen, das Angebot. Ich hätte es dringend gebraucht. Wie ist das denn? Seid ihr selbst allgemein wissende Multigenies, weil ihr diese ganzen Themen abgearbeitet habt? Das finde ich ja so toll an dem Content, auch den ihr macht, dass der so sinnvoll ist. Mhm. Im Vergleich jetzt zu, ich weiß nicht, produzierst GZSZ. Also habt ihr dieses Wissen auch über all die Jahre dann bei euch gespeichert, aufgetankt und seid von Grund auf so eine wissbegierigen Menschen einfach?
Das denken tatsächlich auch viele der App-Nutzer und Zuschauer, aber wir selbst produzieren die Inhalte gar nicht und also wir haben in den Fächern jetzt auch nicht überall Ahnung. Das war halt so, wir haben angefangen mit Mathe, weil wir beide relativ gut waren in Mathe, aber als es dann zu den anderen Fächern ging, war für uns klar, das war dann auch eben der Punkt, wo wir zum ersten Mal drüber nachgedacht haben, hey, wir machen jetzt ein Unternehmen und dann kann es ja gar nicht funktionieren oder du kannst sowas auch gar nicht skalieren, wenn du sagst, du machst wirklich jedes Video oder bist da beteiligt und wir hätten es auch gar nicht gekonnt. Also jetzt die anderen Fächer, weiß nicht. hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Deswegen haben wir jetzt ein Team und der ganze Content kommt eigentlich von Studenten, die studieren meistens das Fach oder was ähnliches, weil wir gemerkt haben, hey, Studenten können sich noch richtig gut reinversetzen, wie das damals war, als man es nicht verstanden hat und entsprechend gut können die das dann auch erklären.
Wo ist euer Büro? Das habe ich am Anfang vergessen. Nochmal halt so laut zu recherchieren.
Wir sind inzwischen komplett remote, das heißt, wir haben gar kein Büro mehr. Wir hatten mal haben aktuell auch nur einen Firmensitz in Berlin, hatten auch mal ein Office vor einem Jahr oder so, wo wir teilweise 6 bis 8 Mitarbeiter vor Ort hatten. Aber da haben wir uns irgendwann dazu entschieden, das komplett aufzulösen und allen möglichen Mitarbeitern eben Remote Work anzubieten. Das heißt, wir sitzen gerade alle verteilt irgendwo.
Ah, und das funktioniert.
Das funktioniert tatsächlich und das ist am Anfang immer so eine Erfolgsstory, die man hört und dann hört sich alles so an, als wäre alles super, ne? Aber es ist natürlich ein super langer Prozess gewesen. Und wir glauben auch, dass es nicht unbedingt für jeden anwendbar ist. Deswegen Remote Work als Standalone-Ding, wo man sagt, okay, mach das und dann ist alles gut, das würden wir nicht behaupten. Aber bei uns war es tatsächlich das Beste, weil wir hatten einmal einen Punkt, gerade als wir ein Jahr lang in Berlin gewohnt hatten und dann jeden Tag wirklich diesen 9-to-5-Lifestyle eigentlich hatten, obwohl wir viel länger gearbeitet hatten, aber halt natürlich dieses zum Büro fahren, Zeit verlieren und so weiter. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen die Freiheit für uns selber haben. Aber wir wollten die Freiheit eben nicht nur für uns als Geschäftsführer haben und den anderen sagen, ja, ihr arbeitet jetzt im Büro weiter, sondern wir wollten es halt allen anbieten, mit dem Grundsatz, wir glauben, dass der Geschäftsführer natürlich eine Rolle hat, aber wir glauben nicht, dass es irgendwie wertend ist. Also wir würden uns niemals dahinstellen und sagen, unser Leben ist wichtiger als eures. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir es haben, sollt ihr es auch haben. Und dann haben wir eben lange gebraucht, wir arbeiten jetzt mit Slack, mit Trello nicht mehr, mit, wie heißt das neue Tool? Monday.com, genau, mit Asana, mit allen möglichen Tools arbeiten wir, damit es funktioniert, aber es war auf jeden Fall ein Prozess.
Interessiert mich sehr, weil an vielen Stellen, ich sag mal so, reden ja Leute einfach nur drüber, ja, man muss mehr remote, man könnte. Jeder weiß auch, dass man im Laptop heutzutage überarbeiten kann oder hat Freunde, die Sachen machen, aber diesen Schritt zu gehen als Unternehmer, seinen Firmensitz aufzulösen und zu sagen, Leute, macht doch mal, das stelle ich mir persönlich krass vor. Also wenn ich unseren 18 Leuten da sagen würde, jetzt geht mal, wir probieren das jetzt mal auch, bringt das natürlich wahrscheinlich genau in dieser Zeit ja trotzdem dann erst die Erkenntnisse beim Tun, oder? Also könntet ihr da nochmal ein bisschen drauf eingehen, so von der Entscheidung hin zu das durchzuziehen, was man vielleicht für Probleme dabei auch hat, wo man einfach hinterher sein muss mit den Tools, gerade auch da hinterher sein, sagen, wir nehmen das jetzt und auch hinterher sein und sagen, wenn das nicht klappt, nehmen wir was anderes. Da brauchst du ja immer einen Papi, ne? Ja. Wie ist das bei euch? Also hat das eher eine Woche gedauert oder eher 6 Wochen, bis das so klar war? Wir machen das jetzt alles remote und es läuft.
Ja, wir haben vielleicht so ein bisschen den Vorteil oder das Glück, ist das falsche Wort, aber wir haben am Anfang schon zwangsläufig ein bisschen remote gearbeitet in der kompletten Gründungsphase, weil wir beide hatten auch gar nicht an den gleichen Städten studiert. Das heißt, mit uns beiden ging es eigentlich schon remote los. Und dann haben wir auch die Leute remote eingestellt und das ganze Team war am Anfang erstmal schon remote. Dann haben wir irgendwann das Office gemacht, weil wir gedacht haben, ey, wir brauchen ein Office, weil erst dann sind wir ein richtiges Unternehmen. Und dann haben wir gemerkt, ey, das hat eigentlich gar keinen Vorteil. Von dem her war es quasi ein bisschen einfacher für uns, weil das in der Kultur und in der ganzen Geschichte schon verankert war. Aber wir haben da super lange für gebraucht. Also remote aufzusetzen funktioniert nicht in der Woche. Ich glaube, du musst dadurch so viele Learning Steps durchgehen, gerade das Thema Kommunikation, das ist bei Remote so eine heftige Gratwanderung, weil zum einen darfst du nicht überkommunizieren, weil dann nervst du wieder nur alle, das ist wie, als würdest du im Büro sitzen und alle 5 Minuten kommt jemand und will was von dir, schwächt die Produktivität, aber andererseits darfst du halt auch noch nicht zu wenig kommunizieren, du musst es die ganze Zeit schaffen, alle Leute mit ins Boot zu holen, trotzdem diese Kultur zu etablieren. Und was wir da jetzt seit diesem Jahr wirklich konsequent machen, ist, wir haben monatlich Calls mit allen. Was wir festgestellt haben, ist super wichtig. Und wir haben jedes Quartal ein Team-Meeting, wo wir dann mehrere Tage zusammenkommen. Und das ist dann für uns immer wie so eine Klassenfahrt, richtig geil. Aber das war auch wichtig, weil das hatten wir lange nicht, weil es finanziell nicht möglich war. Und dann hat man schon gemerkt, hey, wenn du jemanden 6 Monate gar nicht siehst, dann wird schon irgendwann kritischer.
Läuft das gerade, das Livestream?
Nee, das ist ein Zeitraffer.
Ihr seid ja sehr präsent auf, also auch allen Social-Media-Kanälen und Co. Wie ist denn so die digitale Präsenz für euch im Alltag? Vielleicht auch manchmal, ist es auch manchmal stressig, wenn man ständig auf den Auslöser drückt oder die Timelines checkt oder gerade bei einem Remote-Büro auf bestimmt hunderten unter Trello-Boards und Slack-Channels die Threads verfolgen könnte, nicht muss, aber könnte. Wie ist so eure digitale, ich nenne es jetzt mal digitale Gesundheit oder digitales Wohlbefinden aktuell?
Ja, also ich glaube, man muss sehr gute Regeln für sich selbst festlegen. Und das hatten wir vor 3 Jahren mal gemacht, als wir gesagt haben, wir strukturieren unseren Tagesablauf ganz klar so, dass wir vormittags beispielsweise überhaupt keine Mails checken, Notifications checken, irgendwas, was uns ablenken könnte, sondern die Zeit komplett nutzen, so ein bisschen wie im Flugmodus. Teilweise haben wir tatsächlich auch bis mittags Flugmodus an, einfach damit wir gar nicht gestört werden. Und dadurch ist das ganze Problem eigentlich gelöst, bis da zumindest. Und danach ist es dann auch so, dass du wirklich aktiv entscheiden musst, was du tust. Auf Social Media ist es so, dass wir ein bisschen den Vorteil haben, dass wir keine Influencer sind, also klar, irgendwie so eine Nebenrolle von uns, weil die Leute uns auch irgendwie persönlich folgen, aber wir haben ja keine Verpflichtung, weil wenn wir was hochladen wollen, machen wir es und wenn nicht, dann scheißen wir drauf. Also das ist auch egal. Und was die Company angeht, natürlich, die ist auf allen Social Media Kanälen krass aktiv und muss es auch sein, aber da haben wir Prozesse für. Also da ist dann auch nicht so, dass wir ständig Instagram checken müssen und irgendwas machen müssen, sondern das ist dann einfach ein Prozess, der durchläuft.
Heute hier in der wunderbaren Plagwitz habe ich vorhin so bunte Würfel gesehen von, ihr müsst es besser mal nochmal mir erklären, aber ich habe gehört, das ist so eine Art Side-Project, wo ihr auch mit drin hängt, die Startup-Teens.
Genau.
Right. Und bevor ich zu viel erzähle darüber, was hat es denn mit dem Projekt auf sich? Ich trenne das jetzt mal von Simple Club.
Ja,
klingt so für mich so wie eine andere Sache, wo ihr Bock drauf habt. Was sind denn die Startup-Teens?
Ja, erstmal vielleicht vorneweg, wir selbst haben Startup-Teens gar nicht gegründet. Wir sind jetzt aber seit 1,5 Jahren
bestimmt
sind wir jetzt Mitgesellschafter, weil wir gesagt haben, das ist so ein geiles Projekt, da wollen wir dabei sein. Und an sich, ganz grob gesagt, das ist eine Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, unternehmerisches Denken und Handeln bei Jugendlichen zu fördern. Das klingt so perfekt auswendig gelernt, ist es auch. Aber es geht eben darum, hey, und das, also in der Schule wird unternehmerisches Denken irgendwie gar nicht beigebracht. Das ist genau das, was wir damals gemerkt haben mit 17, als wir angefangen haben. Wir wussten gar nicht, was ein Unternehmen ist. Wir wussten nicht, was eine Steuernummer ist. Wir hatten das gar nicht auf dem Schirm, dass ich kann mich selbstständig machen oder ich kann ein Unternehmen gründen, dass das was ist oder dass das eine Option nach der Schule ist. Und das war dann eine lustige Story. Wir kamen dann über unser Netzwerk irgendwie auf die Organisation und haben gedacht, hey, fuck, genau das ist das, was wir mal wahrscheinlich in 10 Jahren mitgeben wollen, weil das genau das ist, was wir damals uns gewünscht hätten. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir sind da dabei und unterstützen das.
Wie viele Kids habt ihr da jetzt schon treffen können unter diesem Deckmantel? Wie reagieren die Kids? Gibt es da schon Erfolgsstories von anderen Gründern, die dann mit 16 ihren neuen Laden aufgemacht haben, nachdem sie den Vortrag sich angehört haben?
Also wir sind jetzt seit 2,5 Jahren irgendwie dabei. Insgesamt, also seit 1,5 Jahren ein Gesellschafter. Wir haben über die Jahre auf jeden Fall hunderte von Leuten persönlich gesehen, immer auf solchen Events wie heute. Da sind ja immer um die 100 Leute da. Und dann zum Verständnis, es hat so mehrere Säulen. Startup-Teams ist ziemlich cool. Der Kern ist praktisch ein Mentoring-Programm. Und da sind über 600 erfolgreiche Unternehmer aus ganz Deutschland zwischendrin. Und du kannst dich als Jugendlicher mit deiner Idee bewerben, beziehungsweise einfach eine E-Mail schreiben und um Rat fragen. Und dann wirst du intern gematcht mit einem passenden Unternehmer, der deinen Bereich vielleicht kennen könnte. Und der kann dich dann kostenlos pro bono beraten, sozusagen. Das ist so der Kerngedanke. Und um dieses Konzept herum wurden dann eben noch weitere Säulen gegründet. Einmal diese Events, die sie heute stattfinden, wo dann immer 100 ausgewählte Leute vor Ort sind, Unternehmer persönlich kennenlernen können. Und dann gibt es einmal im Jahr noch eine Challenge und das ist praktisch so eine Art Businessplan-Wettbewerb, wo du 10.000 Euro gewinnen kannst. Und das ist halt natürlich super early stage. Und um auf deine Frage zu antworten, es ist natürlich, wir kennen das ja selber, wir hatten auch vor Simple Club eine Idee, die wir dann nicht durchgezogen haben. Meistens ist die erste Idee nicht die, die du dann dein ganzes Leben lang machst. Manchmal schon, aber in den meisten Fällen nicht. Auf jeden Fall ist es aber trotzdem was, von dem du unfassbar viel lernen kannst. Und deswegen sind wir der Meinung, dass diese Challenge super geil ist, weil da kommen wirklich krasse Leute hin. Also Jugendliche, wie gesagt, von 14 bis 19, die irgendwelche heftigen Ideen haben, die da hinkommen, das pitchen, dann 10.000 Euro damit nach Hause nehmen, das weiterbauen und dann nach ein paar Jahren, jetzt haben wir es schon mitgekriegt, nach 3 Jahren waren da teilweise Leute, die haben vielleicht nicht mehr genau das gemacht wie damals, aber sind jetzt mit 19 einfach schon an ihrer zweiten Idee, haben offiziell eine GmbH gegründet und gehen voll durch die Decke. Also das ist halt schon ein geiler Effekt, den man dadurch sieht.
Gibt's von den Beispielen Sachen, wo ihr drüber reden könnt? Also wo ihr gerade meintet, crazy, was die Generation für Ideen hat und dann einfach macht, wo ihr da vielleicht gleich dran denken könnt? Also was sind das für Geschäftsmodelle oder für Startups, die dann jemand gegründet hat in der Reihenfolge?
Wir haben jetzt einen Kollegen, mit dem haben wir ein bisschen mehr zu tun. Die haben eine App entwickelt und das ist lustigerweise so eine Standardidee, die viele bei Startup-Teams haben, nämlich so einen Schulorganizer. Aber die haben das wirklich durchgezogen. Wir hatten ihn letzt getroffen, er hat uns sein Nutzerwachstum gesagt. Wir haben gesagt, was? Das kann es doch nicht sein. Die haben 4,6 Sterne im App Store, gehen komplett durch die Decke und ballern da jetzt richtig rein. Der geht auch von einem Gründerwettbewerb zum nächsten, gewinnt da die ganzen Pitches und nimmt die Preisgelder mit und ich glaube, er ist 18. Also der hat damals angefangen, als er 17 war, hatte dann auch die rechtlichen Probleme, dass er irgendwie überhaupt ein Unternehmen gründen kann. Und das ist, glaube ich, also allein die Nutzerzahl, die er jetzt hat, sie haben es jetzt noch nicht monetarisiert, aber das ist schon, glaube ich, eine Erfolgsstory für sich. Und der Startschuss war eben genau die Challenge, wo sie dann auch damals die 10.000 Euro gewonnen haben.
Und geht ihr dann auch mit als Investoren mit rein oder eher dieses Mentoring?
Die Ideen sind noch viel zu early stage, um da irgendwie wirklich guten Gewissens eine fundierte Entscheidung zu treffen, sag ich mal. Also wir haben auf jeden Fall in Zukunft vor, in die Richtung zu gehen. Bloß ist bei uns so die Roadmap, wir wollen unser eigenes Unternehmen erstmal so auf ein Level bringen, wo wir sagen können, es läuft wirklich. Und mit es läuft wirklich haben wir wirklich hohe Ansprüche. Also wir sind von Anfang an sehr, sehr, sehr gebootstrapped gewesen, wurden auch schnell profitabel, sind jetzt auch eben seit 2 Jahren profitabel und finanzieren alle Expansionen aus eigener Tasche und sind aber trotzdem unserer Meinung nach noch nicht auf dem Level, wo wir sagen können, wir wollen den Fokus wegziehen und wir fühlen uns noch nicht bereit dazu, selbst andere zu unterstützen, auch im finanziellen Sinne, bevor wir für uns selbst gesehen haben, dass wir erfolgreich sind. Also von außen betrachtet ist es ja immer so, ja, was meckerst du, bist nicht erfolgreich. So. Aber für uns ist halt die Latte noch so viel höher und wir haben das Gefühl, wir haben noch gar nicht richtig angefangen, dass es für uns einfach falsch wäre, jetzt irgendwie so zu tun, als wären wir jetzt Next-Level-Investoren oder sowas.
Also ist es bei euch so, dass ihr komplett frei von Investoren und Krediten agieren könnt? Also habt ihr immer alles mit natürlichem Wachstum machen können oder seid ihr, musstet ihr auch mal bei der Oma einen Kredit aufnehmen oder habt versucht, zu zeitig einen VC anzusprechen, weil ihr noch nicht wusstet, was das war? Seid ihr da in sowas selbst drin oder?
Oma mussten wir zum Glück nicht ansprechen. Wir hatten am Anfang einen strategischen Partner, haben uns aber dann auch wieder getrennt und sind jetzt in der Situation, wo die Firma bis auf ganz kleine Business Angel, also wirklich ganz kleine, eigentlich uns gehört und wir haben es echt von damals gebootstrapped aus dem Kinderzimmer raus. Und was uns jetzt eben, was uns dieses Jahr viel gebracht hat, war, dass wir angefangen haben, B2B zu machen. Und unser Ziel ist es jetzt auch erstmal, dieses ganze Wachstum weiter zu finanzieren, weil wir merken das. Wir haben keine Reporting-Pflicht an irgendjemand. Wenn wir irgendwas entscheiden wollen, können wir das einfach machen. Und das ist gerade eine super entspannte Freiheit für uns, die uns auch echt wichtig ist.
Das Grundthema Digitalisierung von Schuldingen, bei mir taucht das immer mal flankierend auf und das ist ja, ich versuche es mal zusammenzufassen, allen ist bewusst, dass in Deutschland die Schulen hinterherhängen so ein bisschen. Es gibt an manchen Stellen gibt es sogar auch Fördergelder, um vielleicht Technik anzuschaffen oder was zu machen für die Digitalisierung der Schulen. Aber es fehlt halt eigentlich vorne und hinten an eigentlich den Dienstleistern, die das dann auch in den Schulen vielleicht umsetzen oder auch eben genau an Softwarelösungen, die sowas haben. Ist mein Halbwissen korrekt dazu?
Ja.
Könnt ihr mir da nochmal vielleicht helfen, wie ihr den Stand gerade seht? Weil eure App ist ja genau in dem Bereich vielleicht unterwegs.
Genau, also unser langfristiges Ziel ist tatsächlich auch nicht nur so ein Parallelprodukt zum eigentlichen Bildungssystem aufzubauen, weil uns wurde vor einem Jahr oder so bewusst, wir funktionieren hauptsächlich deswegen, weil das eigentliche System versagt und wir wollen nicht unser ganzes Leben lang deswegen funktionieren, sondern das eigentliche System halt auch mit verbessern, weil das macht für uns viel mehr Sinn natürlich, ne? Und deswegen entwickeln wir SimpleClub jetzt schon so, auch als Lern-App, dass es funktioniert, egal welches System gerade vorhanden ist, ob das gut ist oder schlecht ist. Unsere Rolle von SimpleClub sehen wir darin, ein Tool zu bauen, was es dir ermöglicht, externes Wissen so schnell wie möglich in deinen Kopf zu bekommen. Und wir glauben, das wird immer notwendig sein. Und wir entwickeln daran, weil wir uns zu 100%ig sicher sind, dass es einfach der beste Weg ist, Wissen aufzunehmen. Und dabei ist uns erstmal scheißegal, ob das System gerade so ist, wie es jetzt ist oder besser wird. Das ermöglicht uns aber im nächsten Schritt zu sagen, wir verbessern auch aktiv das System neben SimpleClub, ohne uns selber damit zu kannibalisieren, weil wir die Rolle von SimpleClub so definiert haben. Und deswegen sind wir jetzt eben auch dabei, nebenbei irgendwie zu gucken, dass wir so die ersten Schritte einleiten, um das System an sich besser zu machen. Und da wollen wir eben SimpleClub auch aktiv an Schulen bringen und werden jetzt auch demnächst mit unserer Heimatschule tatsächlich so einen kleinen Testpiloten machen, wie das dann in der Schule angewandt wird. Und zwar offiziell, weil vielleicht auch die Info wichtig, viele Lehrer in Deutschland verwenden uns schon, ungefragt. Aber das ist natürlich kein System, was man irgendwie skalieren kann. Und wir wollen da so eine ganzheitliche Lösung finden, wo SimpleClub so geil im Schulsystem integriert ist und im Idealfall auch eigentlich von Schulträgern und der EU finanziell unterstützt wird, damit wir eben das Ganze noch günstiger für den Endnutzer machen können. Weil das einzige Grundproblem, was wir an unserem ganzen Geschäftsmodell so ein bisschen sehen, ist, dass wir Geld von den Leuten nehmen, die damit lernen und wir finden es nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil du kriegst einen Benefit, dafür zahlst du, ist immer so. Aber wir finden es besser, wenn es sowieso diese Fördergelder gibt und wir damit dann den Preis senken können, sodass die Belastung halt sinkt.
Vielleicht da als Vergleich, wir haben uns am Anfang immer so ein bisschen als Nachhilfe positioniert, weil es das am Anfang auch war, aber davon sind wir komplett weg, weil wir wollen nicht die Nachhilfe sein, sondern wir glauben, dass wir das Lernen schon besser machen können. Und deswegen nutzen uns auch super viele Schüler jetzt auch schon als Hauptgrund, nicht weil sie eigentlich Nachhilfe bräuchten, sondern weil sie damit schneller und besser lernen können und das auch länger behalten können. Und letztendlich ist es so ein bisschen wie, als würde man es mit einem Schulbuch vergleichen. Die Schulbücher werden auch finanziert, aber dann ist halt ein bisschen schade, dass man jetzt quasi eine neuere, vielleicht bessere Methode plötzlich privat finanzieren muss.
Wenn ich euch jetzt zum Direktor machen würde von so einem Gymnasium in Berlin mit 3000 Kindern und ihr sozusagen vielleicht auch freie Hand hättet, 500.000 Euro schon mal als Startkapital, Jungs, macht mal das, worauf ihr Bock habt, damit die Schule durchdigitalisiert ist oder es einen Anfang gibt. Wüsstet ihr, was ihr da tun würdet? In welcher Reihenfolge?
Erstmal für 200.000.
Wir würden tatsächlich noch viel früher einsteigen. Also wir glauben, alleine der Grundgedanke zu sagen, wir steigen in eine bestehende Schule ein und mit dem Ziel, wir digitalisieren das Ganze, ist schon das falsche Framework, weil das zu Lösungen führt, die vielleicht nicht die idealsten sind. Wir haben schon öfter darüber nachgedacht, was wir besser machen würden. Die Sache ist, wir glauben, das Konzept zu entwickeln für ein generell besseres System, wo junge Leute lernen, ausgebildet werden und auf das für ihr Leben vorbereitet werden, das ist gar nicht so schwer zu entwickeln. Weil unserer Meinung nach sind das einfach zwei Sachen. Du musst einmal klären, was muss gelernt werden. Und da würden wir weg von diesem Fächer-Framework, weil das einfach heutzutage nicht mehr funktioniert. Also du lernst heutzutage so viel Schwachsinn, den du später nicht mehr brauchst. Und andere Dinge, die du brauchst, lernst du gar nicht. Und das Zweite ist die Art und Weise, wie wir lernen. Weil wir haben uns viel mit Lernforschung beschäftigt. Die ganzen Sachen werden fast gar nicht umgesetzt. Man lernt immer noch wie vor 100 Jahren, was extrem ineffizient ist. Und das machen Millionen von Schüler jedes Jahr aufs Neue genau auf dem gleichen Weg. Das ist kompletter Schwachsinn. Deswegen, da würden wir erstmal grundsätzlich angreifen tatsächlich. Aber um das abzuschließen, das sind so die zwei Hebel, an denen wir drehen würden im Konzept. Und wenn das Konzept fertig ist, steht das erstmal. Aber wie bei jedem Konzept ist es natürlich ein ideales Konzept. Und die große Problematik ist dann tatsächlich im Switch. Und da wissen wir bis heute nicht, was der beste Weg ist, weil entweder du baust ein Parallelsystem auf, was besser ist als das alte. Da musst du aber irgendwie dafür sorgen, dass die Leute ins neue System kommen. Und dann musst du dafür sorgen, dass es von Grund auf agil ist, dass es nicht später das schlechte System wird. Oder die andere Möglichkeit ist, dass du dieses Framework irgendwie in das bestehende System kriegst, was aber extrem inflexibel ist, gerade wegen dem Föderalismus, 16 Bundesländer, alle machen irgendwie ihren eigenen Scheiß. Deswegen, also wir glauben, das größte Problem ist tatsächlich der Switch von dem jetzigen Stand zum neuen Konzept.
Und so, die eine Sache ist ja, wie man den Content dann auch in den Schulen vielleicht bekommt. Also auch, dass man keine Rucksäcke voll mit Büchern mitschleppen muss, dass man die Hausaufgaben im besten Fall in sowas wie Slack oder einer anderen Oberfläche übersandt bekommt und auch digital zurückgeben kann und Co. Gibt es da so Vorbilder, zum Beispiel aus Amerika, die ihr kennengelernt habt oder wo ihr zuhört und seht, inspirieren, sind schon ein kleines Stück weiter vielleicht oder interessiert euch sowas eher weniger, ihr habt euer eigenes Denken, weil dieser Zusammenhang zwischen, wie kann man lernen, aber trotzdem diesen Projektmanagement-mäßigen eines Unternehmers, wie läuft die Schule, wann ist der Lehrer da, wann nicht, wann muss aufgeschlossen werden, zugeschlossen werden, wer bringt heute das mit, sind das auch Themen, die euch dann beschäftigen oder wollt ihr euch wirklich für immer quasi komplett konzentrieren auf dieses Wissen in die Köpfe reindrücken?
Genau, also das ist genau das, was wir für uns definiert haben. Wir wollen das Tool sein, was das Wissen vermittelt und in den Kopf bringt, weil wir glauben nicht dran. Also wenn man so anfängt, eine App zu entwickeln oder eine Idee zu entwickeln, dann, und das machen echt viele Gründer, gerade wenn sie jung sind, dann glauben sie, sie müssen jetzt die Plattform bauen, die alles kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Fehler und das ist was wir für uns einfach definiert haben. Wir wollen auch gar nicht irgendwie ein Organisationstool werden. Wir wollen auch nicht, dass man da jetzt irgendwie krass seine Noten heftig verwalten kann oder so, sondern wir wollen uns einfach auf die eine Sache fokussieren und dann glauben wir, wird es in der Zukunft in dem ganzen Ökosystem einfach ganz viele Tools für verschiedene Use Cases geben. Dann gibt es wahrscheinlich ein Tool für die Kommunikation, eins für die Organisation und dann ist es vielleicht auch am Ende so, dass jede Schule oder jedes Land oder jeder Schüler für sich selber entscheidet, welche Tools er letztendlich benutzt, aber jedes Tool erfüllt halt seinen Zweck. Weil sonst kommt man eben in so eine Situation rein, hey, wir bauen alles, aber das funktioniert halt nicht.
Eure unternehmerisch sehr ausgeprägten Skills, die auch weiter wachsen, wie lernt ihr die? Also ist das, habt ihr selbst dann andere Video-Channels, die ihr konsumiert, wo es mehr um sowas geht? Oder ist es mehr, ihr geht auf Konferenzen oder ihr trefft euch mit anderen Startup-Gründern? Woher kommt euer Antrieb? Rennt ihr selbst einfach immer los oder habt ihr durchaus sowas wie Beratung von außen oder lernt auch parallel ganz viel zum Einfachmachen?
Ja, ich glaube, der größte Hebel, den wir bisher hatten, waren tatsächlich viele Bücher, die wir auf dem Weg gelesen hatten. Dann natürlich auch Events, Seminare, alles mögliche, also das ganze Programm an Weiterbildung. Aber ich glaube, der Kern, den wir bisher immer hatten, war, wir sind den Weg gegangen nach bestem Gewissen. Und wenn wir es irgendwann nicht mehr oder wenn wir irgendwann uns unsicher waren, was der beste Weg ist, haben wir uns Vorbilder gesucht. Und da ist es egal, in welchem Medium, also ob das jetzt Bücher sind oder persönliche Gespräche oder sowas, mit dem Ziel, wirklich in dem Moment zu lernen, wenn es nötig ist oder genau das zu lernen, was in diesem Moment nötig ist. Weil wir haben jetzt auch über den ganzen Startup-Dienst-Event so viele junge Leute, so 15-, 16-Jährige, die in Summe wahrscheinlich schon mehr Bücher gelesen haben als wir, was auch eine Leistung ist, weil wir mehrere Jahre lang wirklich jede Woche mindestens ein Buch gelesen haben, einfach um das ganze Wissen zu kriegen.
Wann machen die das, fragt man sich.
Ja genau, wann machen die das? Und das Heftige ist aber, viele kommen dann irgendwie in so eine Wissensblockade rein, weil sie das ganze Wissen haben oder glauben zu haben, aber noch gar keinen Weg gegangen sind. Und wir glauben, es ist immer effizienter und so haben wir es eben auch gemacht, den Weg zu gehen und auf dem Weg immer genau die Inputs zu bekommen, die du jetzt gerade benötigst, weil dann das Wissen auch direkt anwendbar ist. Und dann kommt es auch gar nicht zu dem Fall, dass du dich irgendwie weiterbildest und dann fragst, wie setze ich das jetzt in die Tat um, weil das ist eigentlich die falsche Frage. Du hast eine Tat und dann müsst du überlegen, okay, welches Wissen benötige ich, um es noch besser zu machen.
Das ist die perfekte Überleitung, wie man es dann eigentlich am Ende auf die Schule übertragen müsste. Weil genau das passiert eigentlich gerade. Man vermittelt ganz viel Wissen, aber hat nicht so wirklich den Bezug dazu. Und wenn man das jetzt, also wir werden auch oft so ein bisschen, also von den Leuten, die sich auskennen oder die auch über Bildung in der Zukunft nachdenken, die sagen immer, ja, euer Tool, das ist doch keine Zukunft, dass die Leute alle jetzt irgendwie da mit Videos lernen. Das soll es ja aber auch nicht sein. Also am Ende kannst du ja in der Schule dann Projekte machen und genau in dem Moment, wo du dann den Input brauchst, wie ich jetzt meine fucking Rakete baue, dann kannst du dir halt die physikalischen Grundlagen dazu angucken und dann vielleicht die wirtschaftlichen Grundlagen, damit du das auch noch irgendwie so baust, dass man es finanzieren kann. Also das ist, glaube ich, genau das, was eben in die Schule rein muss.
Ehrlich gesagt, diese Frage danach, wie lernt man am besten oder wie pumpt man das Wissen am effektivsten da rein, die umgibt einen ja auch noch mit Ende 20. Habt ihr das nach eurem langjährigen Studium dieser Materie, habt ihr so ein pauschales Rezept entwickelt, was am besten geht? Also ihr habt es entwickelt, man sieht es mit vielen Mitarbeitern und man kann es sich runterladen und reingucken und lernen, aber wie würdet ihr das umschreiben? Was muss man denn machen? Also Bücher lesen zum Beispiel, kennt jeder von uns. Filme gucken von euch ist eine Variante. Aber ist es mehr so eine Art Dramaturgie des Lernens, wann ich welche Pieces aufschnappe? Oder ist es?
Ich glaube, der Grundgedanke muss woanders anfangen. Und zwar, wie Wissen im Kopf entsteht und auch verankert wird. Und alles ist ja zurückzuführen auf neurologische Verknüpfungen im Kopf. Und man muss verstehen, wie die zustande kommen. Wenn man das verstanden hat, kann man dann eben drumherum Tools bauen, die das katalysieren, was sowieso schon da ist. Ne, vorher hast du ein Buch gelesen, hast Zeile für Zeile gelesen, irgendwie im Kopf ein Bild gehabt, dann wurden die Verbindungen erstellt, dann musstest du vielleicht mehrmals machen von anderen Perspektiven, irgendwann war es da. Aber wenn du noch einen besseren Weg findest, diese Verknüpfung noch viel schneller herzustellen, dann kannst du eben um diesen Grundgedanken herum ein Tool bauen. Und das haben wir eben versucht. Und tatsächlich ist der beste Weg, schnell Wissen so zu übermitteln, dass es auch anwendbar ist, wenn du es schaffst, dass die Verknüpfungen im Kopf, die sowieso schon da sind, verknüpft werden mit neuem Wissen, sodass so ein Wissensnetz entsteht. Und der Kern der ganzen Sache ist, und das ist eigentlich wirklich die ganze Kunst dahinter, der Nutzer muss in der Lage sein, sich jedes Wissen selbst zu erschließen. Weil total viele Sachen sind ja logisch. Also klar, außer irgendwelche Grammatikregeln in der Sprache, das ist überhaupt nicht logisch. Aber wenn wir mal bei Naturwissenschaften bleiben, baut ja alles aufeinander auf. Es gibt auch keine Grenzen zwischen Chemie und Bio. Wenn du Bio verdammt gut kannst, kannst du höchstwahrscheinlich auch Chemie, weil es einfach alles gleich ist. Und wenn du dann irgendwie Mathe gut kannst, bist du in Physik besser. Und wenn alles zusammenkommt, bist du überall besser. Und wenn du das verstanden hast, dass alles nur zurückzuführen ist auf ein Wissensnetz, was ganz viele Signale miteinander verknüpft, dann kannst du darauf aufbauen und genau in dem Framework auch lernen. Deswegen ist die Frage, ob es jetzt besser ist, ein Buch zu gucken, einen Film oder so, ist scheißegal, weil am Ende ist es ein Medium. Du musst überlegen, okay, was ist das beste Tool, was ich jetzt gerade habe, um diese Art von Wissen in meinen Kopf zu bekommen. Und da gibt es auch einen coolen Insight. Es gibt ja diese Meinung, dass es verschiedene Lerntypen gibt. Der eine ist eher so ein visuell veranlagter Typ, dann auditive und so weiter. Es gibt mehr Studien, die das widerlegen als belegen tatsächlich. Es ist noch nicht eindeutig, aber man kann schon sagen, dass es nicht eindeutig so ist, dass es diese Lerntypen gibt. Vielmehr ist es so, du hast eine bestimmte Thematik und dann gibt es genau eine Lernvariante, die beste ist, um diese Thematik in deinen Kopf zu bekommen. Beispiel Vektoren in Mathematik. Macht keinen Sinn, dazu einen Text zu lesen oder das sich anzuhören. Du musst die Scheiße sehen. Ne? Ist ja so, wie es anderen vorbeigeht. Und dann macht es auch total viel Sinn.
Sehr schönes Bild. Zum Abschluss vielleicht, weil ich weiß, ihr müsst gleich da raus. Die ganzen Kids kommen hier gerade an in der Wunderbar. Wir sind ja jetzt hier in Leipzig. Vielleicht könnt ihr mir noch mal kurz sagen, wie euer Leipzig-Bezug ist. Also seid ihr hier eh manchmal oder nie?
Offen gesagt sind wir eigentlich nicht so oft in Leipzig. Ich glaube, wir waren hier schon mal auf einem Event, ich weiß es nicht.
Ich glaube, wir waren aber in Dresden.
In Dresden?
Ja. Scheiße. Ihr seid sozusagen ständig unterwegs und könnt das gar nicht mehr vor Ort.
Ist so das zwischen Leipzig und Dresden, so wie Köln und Düsseldorf, so im Krieg, oder ist es alles chillig bei euch?
Naja, Leipzig ist schon cooler.
Okay. Dann sind wir jetzt auch Leipzig-Fans.
Kommen wir öfter.
Ja. Also was ganz cool tatsächlich ist, dass es ein bisschen übersichtlicher ist. Meine Freundin kommt aus Berlin, ich bin da auch oft beruflich gewesen, aber freue mich halt immer hier zu sein. Und es ist natürlich ein bisschen familiärer dann als in Berlin. Aber gerade so die Startup-Szene, das Netzwerken, verschiedene Themen, Leute, die zusammenkommen, das ist echt cool. Also tolle Locations, die entstehen, auch neben der Wunderbar, wo ich jetzt auch die Idee hatte, dann mal so einen Podcast zu starten. Muss man euch vielleicht öfters mal einladen. Und Berlin könnte mich vielleicht zum Schluss noch belehren. Ist das für euch auch manchmal zu groß, zu voll, zu viel, zu unübersichtlich, unfamiliär, oder bei euch ist es the place to be?
Können wir auch easy beantworten, wir wohnen ja gar nicht mehr dort. Also Nico wohnt in München, ich in Köln, und ich glaube, Berlin ist einfach Geschmackssache. Also auf der einen Seite gibt es das Argument, ja, in Berlin sind die meisten Startups, was glaube ich inzwischen auch in Deutschland gar nicht mehr so krass relevant ist wie vor 5 Jahren, weil wie du sagst, es gibt auch in allen möglichen Städten kleine Hubs, die entstehen um diesen Startup-Gedanken herum. München ist ja auch voll am Abgehen inzwischen. Und wir haben selber gemerkt, durch Remote, wir haben jetzt keinen großen Vor- oder Nachteil gehabt, in Berlin zu wohnen und auch oder weg zu sein. Und ja, Berlin war uns aber tatsächlich, ist einfach Geschmackssache und wir waren keine Berliner.
Und am Ende ist auch die Frage, also wenn du jetzt nach Berlin ziehst, um zu sagen, ich will in diese Startup-Szene reinzukommen, besuchst du dann wirklich jeden Abend irgendein Startup-Event? Oder und wenn machst ja, du dann, bringt das was? Ja, und wenn ja, bringt das was? Oder machst du halt trotzdem deinen Kram und du triffst dich am Ende mit den Leuten, wo du jetzt weißt, das führt mich wirklich voran und dann ist, glaube ich, egal, ob man in Berlin wohnt oder nicht.
Aber macht ihr das in München und Köln jeweils? Da die Startup-Szene, da sich vernetzen, mit Leuten treffen?
Also wir kennen in allen Städten in Deutschland, glaube ich, super viele Leute, die halt gerade irgendwie Unternehmen aufbauen oder auch sehr erfolgreich sind inzwischen. Und immer wenn wir an einem Standort sind, durch Startup-Teams beispielsweise, sind wir in vielen Städten unterwegs, dann versuchen wir uns natürlich immer auch danach mit Leuten zu treffen aus der Gegend, heute auch wieder. Aber genau, also ansonsten, wir connecten uns halt nicht über die Stadt an sich, sondern halt über Social Media oder über andere Kontakte. Und wenn man mal dort ist, dann trifft man sich.
Ja, danke Jungs. Ich würde sagen, wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Folge.
Nice,
ich, danke auch. Ich glaube, wir sind so Typen, wir könnten jetzt noch 3 Stunden reden. Aber wie gesagt, hier in der Wunderbar geht's gleich weiter. Hier in der Wunderbar geht's gleich weiter. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe viel gelernt, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur darüber, wie man lernen kann, sondern auch darüber, wie ihr das so macht, voranbringt, eure unternehmerischen Dinge ausbaut über die Jahre und was eure Sichtweisen sind. Danke und schönen Abend hier in der Wunderbar.
Danke,
gleichfalls.